Der Text aus Jesaja, den wir gerade gehört haben, ist der große Abschlusstext der Verkündigung des Segens. In die Exilsituation hinein kündigt Jesaja Israel eine hoffnungsvolle Zukunft an. Der Prophet hat die schwierige Aufgabe, dem Volk, ja, das resigniert und müde ist, eine Botschaft zu vermitteln, dass sie auch bei ihnen ankommt, sie zu wecken, sie aufzurütteln und die Deportierten dort im Exil wieder wegbereit zu machen, auf den Weg vorzubereiten, sie zu wecken und aufzurütteln. Sie hatten sich im Exil schon eingerichtet. Sie hatten Familien gegründet, eigene Siedlungen gebaut, gottesdienstliche Zusammenkünfte immer wieder veranstaltet. Aber dass Gott nach der Zerstörung des Tempels und dem Ende der Dynastie von David noch für sein Volk wirken könnte, fiel doch vielen schwer daran zu glauben. In dieser Situation befindet sich Jesaja, diesem Volk zu sagen, Gott hat was mit euch vor. Er möchte sie in den Aufbruch, auf den Weg, auf das Aufbrechen einstimmen. Aber warum sollten sie dieser Vorhersage des Mannes trauen? Die Begründung gibt er selber. Gottes Wege und Gedanken sind größer und anders als die Wege und Gedanken der Menschen. Größer, anders und zukunftsreicher als die Bedenken und die Aussichtslosigkeit, die Ausweglosigkeit, die sich im Volk breit gemacht haben. Und zweitens, weil die Aussichten, die der Prophet ausruft und dem Volk verkündet, von Gott selber kommen. Damit haben sie schon eine mächtige Basis, eine wirksame Basis. Jesaja also möchte den Israeliten ein wirksames Wort weitergeben, damit sie wieder in Gang kommen, damit sie aus dem Eingerichtetsein herauskommen, aus einer Gegenwart, die sich überlebt hat. Gott weiß schon, es gibt schon eine Zukunft, die die Israeliten noch gar nicht sehen. Eine offene, für sie unsichere Zukunft, in der aber Gott neue Möglichkeiten zum Leben schenkt. Aber wie die genau aussehen wird, das bekommen die Israeliten von Jesaja nicht gesagt. Sie kennen nicht jedes Detail des Weges, der vor ihnen liegt. Sie kriegen immer nur ein kleines Detail auf dem Weg von Jesaja gesagt. Und ihr habt hoffentlich auf euren Plätzen so einen Zettel gefunden mit einem Labyrinth. Und ich würde euch mal bitten, zu versuchen, mit dem Finger den Weg zu finden zum Kreuz hin. Einmal den Weg durchs Labyrinth zu finden. Manche waren sehr schnell, manche haben vielleicht manchen Umweg nehmen müssen, wieder zurück, weil es nicht weiterging, der erste eingeschlagene Weg, den man genommen hat in diesem Labyrinth. Aber ich denke, jeder ist irgendwann auch ans Ziel gekommen und beim Kreuz wieder rausgekommen in diesem Labyrinth. So ähnlich ist es ja auch mit dem Lebensweg, den wir haben, dass wir Wege gehen und losgehen und irgendwann merken, hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich muss erstmal wieder umkehren, zurück an einen bestimmten Punkt und von da aus wieder zu starten, um dann den richtigen Weg zu finden. Und ich habe dazu ein schönes Gedicht, ist es nicht, einen schönen Text gefunden von Antonio Machado, der da wunderbar zu passt. Wanderer, deine Spuren sind der Weg, sonst nichts. Wanderer, es gibt keinen Weg. Weg entsteht im Gehen. Im Gehen entsteht der Weg und schaust du zurück, siehst du den Pfad, den du nicht mehr betreten kannst. Wanderer, es gibt keinen Weg, nur eine Kieselspur im Meer. Es gibt keinen Weg, sondern Weg entsteht im Gehen. Wie bei allen biblischen Texten will auch der Bibeltext von heute uns in der Gegenwart ansprechen, in unserem Hier und Jetzt. Exil. So würden wir viele Situationen wahrscheinlich heute gar nicht mehr beschreiben, Aber man kann ja auch sie übertragen. Situationen, in denen wir uns eingerichtet haben, so wie die Israeliten. In denen wir uns arrangiert haben mit den Gegebenheiten und gar nicht davon ausgehen, dass diese Gegebenheiten möglich sind zu ändern. In denen wir vielleicht müde geworden sind, vielleicht jammern, aber den Angriff, einen neuen Weg zu starten, etwas an Veränderung in Gang zu bringen, nicht mitmachen. In welchem Exil leben wir im eigenen Leben, wo vielleicht manches Kommunikationsmuster untereinander in der Familie, im Freundeskreis so eingefahren und so gewöhnlich ist, dass man gar nicht mehr rauskommt, dass es gar nicht mehr möglich ist, daraus zu brechen, neue Wege zu gehen. Oder am Arbeitsplatz chronisch unzufrieden zu sein und gar nicht damit zu rechnen, dass es auch andere Wege gäbe, damit umzugehen. Oder als Exil in einer christlichen Gemeinde. Vielleicht manche Exilsätze, die typisch sind, bei uns geht das nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Oder wie im Beispiel von der Hütte mit dem undichten Dach, das ich gefunden habe, eine Fabel. Da geht es darum, ein Mann besucht einen alten Freund, der in einer Hütte im Wald lebt. Auf dem Weg dorthin gießt es in Strömen und er kommt an, klatschnass. Als sein Freund die Tür aufmacht, schlüpft er schnell hinein, froh dem Regen entsonnen zu sein. Doch drinnen muss er dann feststellen, dass das Hüttendach undicht ist und an vielen Stellen Wasser von der Decke tropft. Der Neuankömmling erkundigt sich, was es mit dem undichten Dach und all den Eimern, die auf dem Boden verteilt sind, auf sich hat, die das Wasser auffangen sollen. Ach, das, erwidert der Gastgeber, das bemerke ich kaum noch. Hier in dieser Gegend gewöhnt man sich an den Regen. Warum gehen wir dann nicht aufs Dach und reparieren die undichten Stellen? Ich helfe dir gern dabei, bietet der Gast an. Nein, erwidert sein Freund, im Regen ist es auf dem Dach viel zu gefährlich. Außerdem ist es bereits dunkel. Wir verschieben das Ganze lieber. Der Gast lässt es erstmal auf sich beruhen. Nach einem unruhigen Schlaf in der feuchten Hütte, durch deren Dach ständig das Wasser tröpfelt, wird er von einem strahlend sonnigen Tag geweckt. Und beim Frühstück wendet er sich wieder seinem Freund zu und sagt, komm, jetzt ist doch die gute Gelegenheit, nach dem Frühstück aufs Dach zu klettern und es zu reparieren. Woraufhin der Freund erwidert, warum? Momentan leckt es doch gar nicht. Wodurch lassen sich Menschen eigentlich in die Veränderung locken? Wodurch ist das möglich, dass Menschen einen neuen Weg beschreiten, Schritte gehen auf einem Territorium, das ihnen unbekannt, vielleicht sogar angstmachend erscheint? Ein beliebtes Muster ist in vielen Fällen der Druck. Wenn du das nicht tust, wenn ihr das nicht tut, Druck erzeugen. Was aber meist nicht das Gewünschte, sondern das Gegenteil bringt. Der Jesaja-Text ist hier ganz anders. Der Prophet versucht es anders. Er versucht, mit Bildern des Gelingens die Israeliten aufzuwecken. Möglichkeiten zu schildern, die Gott hat, die ihnen weiterzugeben. Bilder zu geben, die Hoffnungen, Perspektiven, Lösungen enthalten. Wege entstehen im Gehen, könnte man auch zu ihm sagen, und sich dann anstecken zu lassen von einem Bild der Möglichkeiten, nicht der eigenen, sondern der von Gott, und loszugehen. Damals hatten die Israeliten die Propheten, die zu ihnen sprachen. Und ich weiß nicht, wo ihr danach sucht, dass Gott euch ansprechen kann. Wo sucht ihr vielleicht nach neuen Wegen, Dinge, die ihr als Fragen habt, Situationen, in der ihr euch im Exil führt, um neue Impulse zu bekommen. Vielleicht in erbaulichen Andachtsbüchern, die ihr schon seit Jahren habt, oder Themen und Bücher, die die eigene Sicht noch unterstützen und untermauern, weil man diesen Autor, diese Autorin schon immer gelesen hat. Ist in vielen Situationen mit Sicherheit auch gut und richtig und wichtig. obwohl es ja auch noch viele andere Möglichkeiten gibt. Ich habe mir seit einiger Zeit angewöhnt, bewusst Bücher von Menschen zu lesen, die aus der Kirche ausgetreten sind oder etwas an ihnen kritisieren, an den Kirchen, das auch verschriftlichen und dann herausgeben. Nicht Menschen, die eindeutig abrechnen wollen, die nur Negatives wollen, sondern bei denen ich den Eindruck habe, dass sie auch dahinter eigentlich einen tiefen Glauben haben, mit dem sie aber in ihrer Gemeinde, in ihrer Kirche nicht mehr ankommen. Dabei ist mir die Konfession völlig egal. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, von dem ich aber noch nicht sage, von wem es ist, sondern wir werden im Anschluss, werde ich dann Mike bitten, das Bild einzublenden dazu. Das schreibt eine Person. Vieles, was ich heute über Jesus denke und glaube, habe ich nach der Begegnung mit ihm verstanden. Also ohne die Kirche oder sogar, um es zugespitzt auszudrücken, trotz der Kirche. Und das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Statt uns klarzumachen, dass Jesus in uns und durch uns lebt und wir durch ihn und dass wir mit ihm alles erreichen können, wird unentwegt das Bild von Jesus am Kreuz gepflegt, in dessen Schuld wir stehen. Ein Heiliger, ja. Dass Jesus aus reiner Liebe zu uns gestorben ist, um wieder aufzuerstehen und uns damit die Chance der ewigen Erneuerung geschenkt hat. Die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen, wird aber in vielen Fällen verschwiegen. Dafür ist doch Jesus gestorben. Er ist immer für uns da. Er nimmt uns an die Hand. Er führt uns. Er tröstet uns. Er hat uns unsere Schuld, unsere Sünden abgenommen. Und dabei stirbt etwas Altes, etwas Neues entsteht. Und das ist für mich der tröstliche Gedanke. Wir werden immer wieder neu geboren. Tagtäglich, sekündlich, stündlich. Wir sterben ständig, um wieder neu geboren zu werden. Man muss die alten Gewohnheiten loslassen, alte Grenzen überschreiten, um neue Wege zu gehen. Jesus ist unsere Rettung, unsere Zukunft und der Erneuerer. Was immer wir verändern wollen in unserem Leben oder an uns, er hilft uns dabei, loszulassen, die jetzigen Gedanken und Vorstellungen sterben zu lassen, damit etwas Neues auferstehen kann. Jetzt möchte ich euch mal das Buch präsentieren, aus dem diese Zitate entnommen sind. Harald Glöckler, Modedesigner und Unternehmer und zugegebenermaßen eine schillernde Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr den Text empfunden hättet, wenn ihr vorher gewusst hättet, wer es geschrieben hat. Ob man schon, wenn man ihn ansieht und denkt, wie kann man so aussehen? Und dann, was er geschrieben und mitgeteilt hat, vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Wie so viele beschreibt er in seinem Buch, dass er als Kind an Gott geglaubt hat, doch ein unsensibler Pfarrer schreckte ihn ebenso davon ab, diesen Gott in der Kirche zu suchen, wie so mancher Christ, der ihm begegnet ist, der Wasser predigte und Wein trank. Und dann suchte er sich seinen eigenen Weg zum Glauben. Und dennoch ist er überzeugt, dass die Menschen in Kirchen und Gemeinden Halt und Hoffnung finden müssten und dass man sie besser erreichen müsste. Noch ein paar weitere Zitate. Die Kirche bietet immer weniger Menschen eine adäquate Anlaufstelle. Sie ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, schreibt er, zu alltagsfern, zu egozentrisch, zu verstaubt und sagen wir doch mal ehrlich, zu langweilig. Ich wünsche mir eine Kirche oder Gemeinde, die es versteht, alle Menschen in ihrer Gesamtheit anzunehmen. Eine Kirche, die endlich begreift, dass sie für die Menschen da sein muss und nicht die Menschen für die Kirche. Denn wir Menschen können durchaus ohne Kirchen und Gemeinden existieren, aber die Gemeinden und die Kirchen nicht ohne Menschen. Ich fand das sehr bewegend, das mal von seiner Seite aus zu sehen. Und viele andere Bücher, die ich mir sonst eigentlich so nicht gekauft hätte zu lesen, wo ich im ersten Moment vielleicht abgeschreckt war von dem Titel, vielleicht auch vom Aussehen, ganz ehrlich gesagt. Aber mal da hineinzuforschen, was ist eigentlich der Glaube und der Hintergrund von anderen Menschen, die nicht mehr mit Kirche und Gemeinde sich identifizieren können. Ich hätte gerne noch mal das Bild vom Waldweg. Wege entstehen im Gehen. Sind wir noch zu retten? Ja, weil uns der Himmel schickt. Darum ist es auch wichtig, dass es solche Stimmen gibt, die sagen, ich wünsche mir eigentlich, dass Gemeinde doch noch wieder ein bisschen anders ist. Welche Wege habe ich da persönlich zu gehen? Das ist so eine Frage, die dahinter steckt oftmals, wenn ich sowas lese. Wo spricht mich das eigentlich an? Wo bin ich eigentlich direkt angesprochen oder auch kritisiert in manchen Fällen? Wo sind auch wir als Gemeinden angesprochen von Menschen, die nicht mehr die Identifikation dort finden? Und das andere ist, wie die Israeliten, wie viel Sicherheit brauchen wir eigentlich, um loszugehen, und wie viel Unsicherheit können wir in Kauf nehmen? Eine sehr persönliche Frage, die nicht allgemein beurteilt und beantwortet werden kann. Darauf gibt es sehr unterschiedliche persönliche Antworten. So wie Gottes Wort eben im Leben von allen Menschen unterschiedlich und persönlich ist. Es geschieht von Gott zu dir, zu mir, und dann geht's los. Dann beginnt der Weg, auf den wir uns machen. Der Weg, auf dem wir erfahren, wie er langsam entsteht, Schritt für Schritt. Wenn wir losgehen, mehr hatten die Israeliten nicht. Die Zusage, Gott weiß den Weg und gibt immer kleine Hinweise, wie es weitergeht. Nie den ganzen Weg bis zum Ende, sondern kleine Schritt für Schritt Einblicke, die wir bekommen. Er schenkt uns das. Das ist die Sicherheit. Trotzdem bleibt auch die Unsicherheit dabei, die wir mit in Kauf nehmen müssen, weil es Vertrauen bedeutet, diese Unsicherheit auch zuzulassen. Und manchmal, wie Heinrich Böll schreibt, muss man auch zu weit gehen, um zu erfahren, wie weit man überhaupt gehen kann. Manchmal muss man zu weit gehen, um zu erfahren, wie weit man gehen kann. Ich möchte euch also auch ermutigen, vielleicht mal was anderes zu machen, vielleicht mal von unbekannten Andachten zu lesen. Menschen, die vielleicht auch ein bisschen gegen den Strich gehen. Dir persönlich, mir persönlich. Weil man da auch manches rausziehen kann. Nicht immer nur das, wo man sagt, dem stimme ich auch zu, sondern es hilft auch manchmal zu sagen, genau so will ich es absolut nicht machen. Wege entstehen im Gehen. Dazu möchte uns Jesaja, Gott und auch ich heute uns alle ermutigen, in die Hoffnung führen, auf den Weg schicken, weil wir vom Himmel geschickt sind und Rettung immer möglich ist. Darum dürfen wir auch den neuen Wegen vertrauen, wie es im nächsten Lied heißt, das wir jetzt singen werden. Amen.